Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um Überzeugungsarbeit. Im Landkreis Oder Spree zum Beispiel. Da soll eine Stichwahl entscheiden, ob der Posten des Landrats an die AfD geht. Auf dem Dorf in Schleswig-Holstein ist es schwer, politischen Nachwuchs zu finden. Das hat Auswirkungen auf die Kommunalwahlen am Sonntag. Und es geht um Mineralwasserquellen in Bayern, die Handelsketten anzapfen wollen und im mittelfränkischen Treuchtlingen auf heftigen Widerstand stoßen. Herzlich willkommen. Die Junge Alternative ist die Jugendorganisation der AfD und sie ist gesichert rechtsextremistisch. Das hat der Verfassungsschutz im April festgestellt. Damit kann die Gruppierung beobachtet und überwacht werden. Und das könnte ein großes Problem für ihre Mutterpartei werden, die AfD, die selbst bislang nur als rechtsextremistischer Verdachtsfall gilt. Die AfD will laut eigener Satzung ja keine Mitglieder akzeptieren, die extremistisch sind. In Bayern ist Anfang Oktober Landtagswahl und die Parteien laufen sich schon warm. Auf einen Spitzenkandidaten kann man sich bei der Alternativen dort zwar nicht einigen, aber am Wochenende will sie ihr Wahlprogramm beschließen. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone hat sich deshalb mal angeschaut, wie die AfD zu ihrer Parteijugend steht.
Die rechtsextreme AfD-Prominenz ist zugegen auf dem letzten Bundeskongress der Jungen Alternative für Deutschland. Dies beweist ein rechter YouTuber, der in Apolda Interviews führt, etwa mit Björn Höcke.
Geht vor allen Dingen raus, wir müssen draußen sein, wir müssen sichtbar sein. Das ist das Allerentscheidendste. Der Kampf, den wir kämpfen um die Existenz unserer Nation und Europas, der wird nicht in den Parlamenten entschieden, der wird tatsächlich auf der Straße entschieden.
Auf diesem Kongress hat die Junge Alternative einen neuen Bundesvorsitzenden gewählt, Hannes Gnauk. Der Berufssoldat wurde vom militärischen Abschirmdienst als rechtsextremer Verdachtsfall geführt. Nun sitzt er als Abgeordneter der AfD im Deutschen Bundestag und sagt Sätze wie diesen.
Man darf ja immer nicht vergessen, Deutschland ist immer noch mehr als die BRD.
Das Interview auf YouTube hat der Götz Kubitschek gegeben, Verleger und Mitbegründer der Denkfabrik Institut für Staatspolitik, die der Verfassungsschutz ebenfalls als rechtsextremistisch einstuft. Deutschland ist mehr als die BRD. Ein kurzer Satz, der viele Interpretationen zulässt. Er könnte den Anspruch auf polnische Gebiete enthalten, also auf Reichsgebiete vor dem Zweiten Weltkrieg, den Rechtsextremisten immer noch hochhalten. Er könnte auch gegen die neuen Deutschen mit migrantischen Wurzeln polemisieren. Was genau Gnauk auch immer mit dem Satz meint, auf Anfrage nimmt er dazu keine Stellung. Die völkische Interpretation passt allerdings zur jüngsten schriftlichen Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der die Junge Alternative als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft hat.
Die JA propagiert ein völkisches Gesellschaftskonzept, das auf biologistischen Grundannahmen beruht, ein ethnokulturell möglichst homogenes Staatsvolk postuliert, Migranten außereuropäischer Herkunft als grundsätzlich nicht integrierbar ausgrenzt und die größte Gefahr in einem vermeintlich gesteuerten Bevölkerungsaustausch zur Vernichtung der organisch gewachsenen europäischen Völker sieht.
Unter anderem deshalb wird die Junge Alternative vom Verfassungsschutz seit wenigen Wochen nicht mehr wie die Mutterpartei AfD nur als ein Verdachtsfall geführt, sondern als gesichert rechtsextremistisch. Das hat Konsequenzen. Wer in der JA Mitglied ist und eine Beamtenkarriere durchläuft oder anstrebt, könnte Probleme bekommen. Außerdem kann der Verfassungsschutz die Organisation leichter überwachen. Doch hat es auch Konsequenzen für die Mutterpartei AfD? Wie geht sie mit der Jugendorganisation um? Ein Blick nach Bayern lohnt sich, wo die Verbindungen zwischen AfD und Junge Alternative und auch zwischen Junge Alternative und dem rechtsextremistischen Milieu zuletzt eng gewesen sind und wo im Oktober ein neuer Landtag gewählt wird.
Da man ja weiß, dass der Verfassungsschutz politisch motiviert ist, sehe ich dem Ganzen sehr entspannt entgegen. Ich kenne sehr viele, die in der JA tätig sind. Und mir wäre da nicht ein einziger Extremist bis dato aufgefallen.
Das sagt Stefan Protschka im Interview mit dem Deutschlandfunk. Er sitzt für die AfD im Bundestag und ist Vorsitzender des Bayerischen AfD-Landesverbandes. Wenn man ihn fragt, was die JA Bayern so macht, dann fällt ihm das ein.
Ja, da wird Bier getrunken, da wird gegrillt, da werden politische Gespräche geführt. Ich weiß nicht, was wollen Sie denn hören?
Die Junge Alternative Bayern, ein politischer Geselligkeitsverein? Stimmt das? Zu einem Teil ja. Der Bayerische Verfassungsschutz, der die JA Bayern schon seit 2019 beobachtet, schreibt etwa in seinem jüngsten Jahresbericht:
Realweltliche Veranstaltungen der JA Bayern fanden im Berichtszeitraum 2022 insbesondere im Rahmen der Freizeitgestaltung statt.
Auch nach Einschätzung des Rechtsextremismus-Experten Jan Riebe von der Amadeo-Antonio-Stiftung
fällt die JA Bayern vor allem dadurch auf, dass sie viel stärker als andere Jugendverbände gemeinschaftsstiftende Aktivitäten anbietet. Von Wanderungen über Tontaubenschießen bis hin zu patriotischen Wochenenden. Da findet man bei der Jungalternative Bayern viel mehr als bei anderen Verbänden.
Auch Bilder von Boxkämpfen findet man auf ihrem Instagram-Profil. Trotz all dieser Freizeitangebote ist die Organisation klein. Auf gerade mal 70 Mitglieder schätzt sie der Bayerische Verfassungsschutz. Man ist sich unter Expertinnen und Experten einig.
Dass die Versuche sowohl von Junge Alternative wie auch Identitäre Bewegung, sich eben als Bewegung zu inszenieren und als Bewegung auf der Straße zu wirken, bisher nicht von Erfolg gesehen wird. Es handelt sich um Aktionen von kleineren Gruppierungen.
Dominik Sauerer von der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus spricht auch von identitärer Bewegung, weil sich Anzeichen mehren, dass zwischen ihr und der JA Bayern enge Kontakte bestehen. Die identitäre Bewegung, kurz IB, versucht, die Gedanken der neuen Rechten mit hipper Ästhetik und zeitgemäßen Protestformen zu verbinden. Seit 2019 ist sie im Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Anzeichen für eine solche inhaltliche Nähe zeigen sich auf dem AfD-Landesparteitag vergangenen Oktober in Greding. Die bayerische JA ist zugegen, das zeigt ihr Telegram-Kanal, und hat ein Banner mitgebracht. Die Aufschrift: Autarkie, Souveränität, Remigration. Landesparteichef Stefan Protschka posiert davor und hält beide Daumen hoch. War ihm bewusst, dass dieser Inhalt auch auf Transparenten der identitären Bewegung auftaucht?
Das kann sein, aber ich kenne keinen von der IB. Zumindest kenne ich keinen bewusst.
Immerhin finden sich seit den Vorstandswahlen im Januar enge Verbindungen zwischen mehreren JA-Vorstandsmitgliedern mit anderen rechtsextremistischen Gruppierungen im Freistaat, insbesondere zur identitären Bewegung, schreibt der Verfassungsschutz Bayern auf Anfrage. Dies wäre eigentlich ein No-Go im Sinne der Satzung der Jugendorganisation, nach der sich alle Mitglieder zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen müssen. Es ist allerdings schwer, Mitgliedschaften bei der IB herauszufinden. Auf Interviewanfragen haben sowohl die JA Bayern als auch die identitäre Bewegung nicht reagiert. Auf Fotos von Demos sieht man den neuen Schatzmeister der JA Bayern, Nikolaus Brickenstein, auffällig oft vor Transparenten der IB, eingekleidet mit IB-Schals. Und auch im Bayerischen Landtag war schon eine bekannte IB-Unterstützerin zu Besuch, auf einer AfD-Veranstaltung. Anni Hunecke, die mit Modelaufnahmen im völkischen Stil auf sich aufmerksam macht und fast 3000 FollowerInnen hat. Eine Instagram-Story zeigte sie mit dem JA-Vizevorsitzenden und AfD-Kreisvorsitzenden Neu-Ulm Franz Schmid. Ein Problem für die AfD? Stefan Protschka sagt, die AfD sei demokratisch und rede mit allen. Er sei nur Vorsitzender der AfD Bayern, nicht aber der JA.
Die JA ist eine eigene Organisation. Die hat insofern von der Organisationsweise her nichts mit der Mutterpartei zu tun.
Ein Radikalisierungsmotor für die AfD Bayern sei die JA Bayern nicht, sagt der Verfassungsschutz. Und auch Thomas Witzgall vom SPD-nahen Netzmedium Endstation Rechts glaubt:
Die junge Alternative ist doch ein Faktor in der bayerischen AfD. Allerdings brauchen führende AfDler sie nicht als Radikalisierungsmotor, gerade wenn man an Leute denkt, die sich im formal aufgelösten Flügel organisiert haben. Die sind quasi aus sich selbst heraus schon radikal.
Und Dominik Sauerer meint, auch die Wählerinnen und Wähler der AfD würden sich von der neuen rechtsextremen Einstufung der JA bundesweit nicht beeindrucken lassen.
Ich würde sagen, die AfD hat sich in Bayern etabliert und könnte im Prinzip einen Hund aufstellen und würde trotzdem das gewohnte Ergebnis bringen.
Der Landesvorsitzende der AfD, Stefan Protschka, jedenfalls fürchtet die neue Situation nicht und betont: Auf dem Parteitag der bayerischen AfD in Greding an diesem Wochenende werde es wieder einen Stand der jungen Alternative geben.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die junge Alternative als rechtsextrem und verfassungsfeindlich eingestuft. Was das für die AfD vor der bayerischen Landtagswahl bedeutet, berichtete Tobias Krone. Der Landkreis Oder-Spree liegt ganz im Osten Brandenburgs. Der jetzige Landrat von der SPD geht bald in den Ruhestand und deshalb muss ein neuer her. Ende April wurde zum ersten Mal gewählt. 8 Kandidaten standen zur Wahl. 2 bekamen die meisten Stimmen. Frank Steffen von der SPD, der Bürgermeister der Kreisstadt Beeskow ist, landete auf Platz 2 hinter dem AfD-Kandidaten Rainer Galler, ein Jurist aus Gelsenkirchen. Am kommenden Sonntag geht's nun in die Stichwahl und je näher die rückt, desto hektischer wird diskutiert. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat sich umgehört.
Man kennt ihn nicht genau, aber ich habe ihn einmal irgendwie reden hören, glaube ich, in Fürstenwalde hat er geredet, vor jungen Leuten. Und wie er sich da geäußert hat, das war erfrischend gewesen.
Sagt Liane Hämmerling. Sie ist Ende 70, jetzt Besitzerin des Fairtrade-Ladens am Storkower Marktplatz. Ein herausgeputztes Städtchen, etwa eine Stunde südöstlich von Berlin entfernt. Und sie ist inzwischen Fan des AfD-Landratskandidaten Rainer Galler, für den sie sich gute Chancen ausrechnet, weil viele Wähler mit der aktuellen Politik nichts anfangen könnten.
Die Masse ist ja der Nichtwähler. Und die wählen ja nicht mehr, weil sie keinen Bock mehr haben zu wählen. Weil sie wissen, es ändert sich sowieso nichts. Aber jetzt ist eine Stichwahl. Und da könnte man ja vielleicht denken, dass die, die nicht mehr wählen gehen, jetzt plötzlich wählen und AfD wählen.
Dass der Landkreis Oder-Spree möglicherweise bald einen AfD-Landrat stellt, macht so manchen in der Region nervös. Auch die 35-jährige Intensivschwester Julia Riemann.
Für mich sind es keine guten Ansätze, was die AfD hat. Für mich ist auf jeden Fall nicht die Partei, die ich wählen würde. Die hat schon rechtsextreme Züge, ja, was für mich halt gar nicht funktioniert auf jeden Fall, ja.
Der AfD-Landratskandidat, der 61-jährige Rainer Galler, gibt sich bürgerlich. Dass seine Partei in Brandenburg vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird, die AfD-Nachwuchsorganisation als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, für Galler kein Thema.
Das behauptet das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ob das einer gerichtlichen Überprüfung standhalten wird, werden wir sehen.
Der 61-jährige Rainer Galler kommt nicht aus der Region, sondern aus Gelsenkirchen. Er ist Jurist, arbeitet als Rechtsreferent in der AfD-Bundestagsfraktion. Björn Höcke, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremist einstuft, beschreibt er auf der eigenen Facebook-Seite als einen Freund. Galler lebt mit seiner Frau, der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Kathi Muxel, in Grünheide, also dort, wo der US-Autokonzern Tesla sein Autowerk gebaut hat. Dem will er genauer auf die Finger schauen, wenn er Landrat ist. Ihn stört,
wie wirklich lax Tesla überwacht worden ist. Ich möchte, dass bei Tesla genau dieselben Maßstäbe angesetzt werden wie bei jedem anderen Unternehmen. Wenn es dann eine Erschwerung für Tesla mit sich bringt, weil bisher Tesla es zu leicht gemacht worden ist, dann ist es halt so.
Für den US-Autokonzern würde die Landesregierung den roten Teppich ausrollen, meint der AfD-Kandidat. Dagegen wolle er vorgehen, obwohl die Kompetenzen begrenzt sind. So kann der Landrat gegenüber der Landesregierung lediglich die Interessen des Landkreises vertreten, wie etwa beim Ausbau der Infrastruktur oder beim Wohnungsbau. Sein Plan sei es zudem, den Nahverkehr auszubauen. Mit der Unterbringung und Integration von Geflüchteten jedoch könne er nur wenig anfangen.
Mit den vielen fremden Gewohnheiten, die hier diese Menschen mitbringen, auch ein Stück der eigenen Seele, des eigenen Volkes verloren geht. Für mich steht das Wohl der hier ansässigen Bevölkerung an erster Stelle. Ja, das ist richtig.
Die Zustimmungswerte für die AfD im Landkreis Oder-Spree sind hoch. 2019 bei der Landtagswahl hat sie dort zwischen 27% und 30% der Zweitstimmen erreicht, 2 Direktmandate geholt. Das alles wundert Gideon Botsch, den Leiter der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam nicht. Die AfD mache keine konkreten Politikangebote, sondern setze auf Ressentiments. Genau das komme bei Nichtwählern gut an, so Botsch.
Also in keiner Hinsicht gelingt es ihnen, die regionalen Anliegen geltend zu machen. Wir haben das gerade in einer kleinen Studie über die Kommunalpolitik nochmal bestätigt gefunden. Genau das gelingt der AfD nicht. Und man hat auch das Gefühl, sie will das gar nicht. Die wählen sie, weil sie eine Partei wählen wollen, die nicht verwechselbar ist mit den demokratischen Parteien, die von dem AfD-Klientel als Altparteien diffamiert werden.
Gerade im Süden und Südosten Brandenburgs beobachtet Botsch Tendenzen, wo eine rechte Haltung inzwischen fast normal ist, wo Ausländer feindliche Stimmungen und rechtsextreme Strukturen sich verfestigen. Es wäre darum gut, wenn jetzt die demokratischen Parteien in der Stichwahl zusammenstehen, heißt es bei der Linkspartei und ruft zur Wahl des SPD-Kandidaten auf. Ähnliches hört man von den Christdemokraten. Anders die Freien Wähler in Brandenburg. Ihr Fraktionschef Peter Wieder wirft dem SPD-Landratskandidaten Frank Steffen vor, dass er als Beskower Bürgermeister Vetternwirtschaft beim Verkauf von Immobilien betrieben habe.
2 Millionen Schaden für die Stadt ist entstanden. Keiner will verantwortlich sein. Und unter solchen Umständen können wir keine Wahlempfehlung aussprechen.
Noch Bürgermeister Frank Steffen, der Landratskandidat der SPD, weist die Vorwürfe zurück. Er vermutet eine Kampagne gegen ihn. An den Anschuldigungen von Begünstigung und Untreue sei nichts dran. Zudem wurden die Ermittlungen längst eingestellt. Am östlichen Berliner Stadtrand in Erkner steht der SPD-Kandidat vor einem Supermarkt und wirbt um Stimmen. Fast ein wenig steif steht er am Wahlstand.
Hier steht nochmal alles drauf, okay. Worum es wichtig ist.
Nehme ich mit.
Ja, wunderbar. Und dann würde ich mich freuen, wenn es trotz bei mir am Ende ist, nicht?
Der öffentliche Verkehr, Schulen, die ärztliche Versorgung. Themen, die den Menschen in der Region auf den Nägeln brennen.
Das muss ich sagen, das war zu DDR-Zeiten viel besser. Und der Westen macht auch nicht alles richtig, die alten Bundesländer.
Sagt Betty, sie schiebt ihr Fahrrad über die Straße, schaut etwas skeptisch zum SPD-Landratskandidaten rüber. Andere, wie Merlin Selig, sagen klar und deutlich, auch am Wahlstand der SPD, dass die AfD die einzige Wahlalternative sei.
Man ist am Überlegen, weil so wie sich das alles entwickelt, ist es ein bisschen traurig und das wirkt halt ansprechender im Moment. Also
einfacher Bürgernähe. Aber
ich glaube, ich werde wahrscheinlich irgendeine der ganz kleinen Parteien wählen.
Mhm. Aber jetzt geht es ja nur noch darum, um die AfD oder um mich zu wählen.
Ach so.
Genau, das ist ja die Stichwahl zur Landratswahl, ne?
Die Wahl zwischen Cholera und Pest also.
Sozialdemokrat Frank Steffen schaut indigniert zur Seite. Die Vorwürfe, dass beim Schulbau im öffentlichen Nahverkehr in den vergangenen Jahren zu wenig passiert sei, will der SPD-Landratskandidat nicht gelten lassen und verspricht:
Sie werden einen Landrat ab 1. August haben, der anpacken wird, der Prioritäten setzt und die liegen genau in diesen Bereichen. Und da werden wir die Schulinvestitionen umsetzen, die seit Jahren geplant sind. Wir werden Verbesserungen beim ÖPNV machen.
Rainer Galla von der AfD hat andere Prämissen.
Was ich sofort machen werde, wenn ich Landrat werden sollte, wäre, dass ich meinen Mitarbeitern im Landratsamt sagen werde, dass ich von einer Gendersprache überhaupt nichts halte.
AfD oder SPD, Rainer Galla oder Frank Steffen. Wer am Ende im östlichen Brandenburg Landrat wird, muss mehr als 50% der Stimmen auf sich vereinen. Und hinter diesen 50% müssen mindestens 15% aller Wahlberechtigten stehen. Klappt das nicht, so wie beim letzten Mal 2017, muss der Kreistag entscheiden.
Am kommenden Sonntag wird im Landkreis Oder-Spree ein neuer Landrat gewählt. SPD oder AfD? Das ist dabei die Frage. Christoph Richter berichtete. Am kommenden Sonntag wird auch in Schleswig-Holstein gewählt. 2,4 Millionen Menschen können dann ihre Stimme bei der Kommunalwahl abgeben und ihre Stadt- und Gemeindevertretungen, aber auch die Kreistage wählen. Aber in einigen Dörfern ist es so die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger wirklich eine Wahl haben, zum Beispiel in Stufenborn. Im Kreis Segeberg, gut 40 Kilometer nördlich von Hamburg. Dort tritt am Sonntag nur noch die CDU mit einer eigenen Liste an. Was das mit dem Alter zu tun hat und warum es so schwer ist, junge Leute für die Kommunalpolitik zu begeistern, weiß unser Korrespondent Jörn Schaar.
Stufenborn hat rund 850 Einwohner, mehrere Handwerksbetriebe, Landwirtschaft und auch sonst alles, was ein Dorf so braucht, damit es ein reges Gemeindeleben gibt. Außer wenn es um die Gemeindevertretung geht, denn Fraktionen von SPD und FDP gibt es dort ab der kommenden Woche nicht mehr. Die beiden Parteien treten für die Kommunalwahl am kommenden Sonntag nicht mehr an. Aus Altersgründen, ihre Kandidaten sind weit über 70. Bürgermeister Rainer Ahrens, selbst CDU, bedauert das, sagt aber auch, SPD und FDP hätten sich nicht genug um ihren Nachwuchs gekümmert.
Gerade wenn die Parteien kleiner sind, müssen auch die Älteren Platz machen für die Jüngeren in einer großen Gruppe. Wir haben als CDU immer die Mehrheit gehabt. Wir haben auch Junge mit reingenommen, die Verbindung zum Ort haben und auch zu den Vereinen und auch lösungsorientiert sein und nicht immer sagen, Amt mach mal, Bürgermeister mach mal. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man engagierte Junge hat, dann läuft die Sache auch.
Ahrens ist Mitte 60, Diplom-Agraringenieur und verdient sein Geld mit Ackerbau und Schweinemast. Er sieht seinen Ortsverband wie einen Handwerksbetrieb.
Das ist ja in jedem Handwerksbetrieb so. Der Alte muss irgendwann weg und der Neue muss übernehmen. Und das ist in der Politik ja genauso. Man muss eben sehen, wann man zurücktritt und wann sie einen lieber von hinten als von vorn sehen.
Ahrens hat sich diese Gedanken schon vor langer Zeit gemacht. Den Parteivorsitz hat er vor Jahren an eine heute 34-jährige Kollegin abgegeben und ältere Mitglieder ließen sich zugunsten jüngerer Leute nicht wieder zur Wahl aufstellen. Beim FDP-Ortsverband sieht es dagegen ganz anders aus. Er wird jetzt wohl über kurz oder lang aufgelöst, weil es niemanden in der FDP gibt, der sich in Stufenborn noch politisch engagieren möchte. Bis zur Abwicklung leitet der Kreisverbandsvorsitzende Stefan Holowati den Ortsverband kommissarisch. Er sagt, es gibt mehrere Gründe, warum Parteien auf der kommunalen Ebene auch mal verschwinden.
Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass gerade in kleinen Orten Gemeinschaften, Gruppen, Cliquen, wenn man das so möchte, Freundeskreise sich entschließen, politisch sich zu engagieren und dann wächst dieser Freundeskreis, macht 20 Jahre Kommunalpolitik, vielleicht ganz tolle Kommunalpolitik, erreicht in Stufenborn Ergebnisse von über 20%, aber man hat sich einfach nicht um den Nachwuchs gekümmert.
Wie es für die Liberalen kommunalpolitisch deutlich besser laufen kann, zeigt ein Dorf rund 30 Kilometer entfernt. In Seedorf tritt eine komplett neu gegründete FDP-Liste an.
Im Prinzip passiert genau das Gegenteil von dem, was in Stufenborn passiert ist. In Seedorf haben sich eine Reihe von guten Bekannten zusammengefunden, haben gesagt, hey, wir wollen dort Kommunalpolitik machen, wir wollen die Gemeinde mitgestalten. Das war aber zunächst auch mal ein Kreis, der existierte von Freunden, von Bekannten. Das funktioniert auch, aber es ist genau derselbe Effekt wie in Stufenborn, nur genau andersrum.
Das klingt, als wäre Kommunalpolitik etwas, das man mit ein paar Kumpels beim Grillen irgendwie geregelt kriegt. Und das ist es natürlich nicht. Und mangelnder Nachwuchs für kommunales Ehrenamt ist auch kein reines Stufenborner Problem und schon gar keins von FDP oder SPD. In ganz Schleswig-Holstein gibt es Gemeinden, in denen einzelne Parteien nicht mehr antreten. In manchen Orten gibt es die klassischen Volksparteien auch gar nicht mehr. Dort stehen nur Wählergemeinschaften zur Wahl, die es nur in diesen Orten gibt. Warum sich junge Menschen kaum noch im kommunalen Ehrenamt engagieren, das weiß man nicht. An mangelndem Interesse für Politik liegt es jedenfalls nicht, sagt der Kieler Politikwissenschaftler Christian Martin.
Jüngere Leute, 25 Jahre und jünger, geben ein höheres politisches Interesse zu Protokoll als Ältere. Und das kontrolliert schon für Faktoren wie Bildung und Einkommen. Es kann auch nicht an der Heimatverbundenheit liegen. Wir wissen aus Befragungen in Schleswig-Holstein, dass unter 25-Jährige eine höhere Verbundenheit mit ihrer Gemeinde zu Protokoll geben als Leute, die älter sind. Man kann spekulieren, woran es liegt. Vielleicht keine Zeit, keine Lust, wahrgenommene Zutrittsschranken, also dass es Leute gibt, die die Politik im Dorf monopolisiert haben. Solche Faktoren könnten hier eine Rolle spielen, aber wie gesagt, am Ende ist es Spekulation.
Wählerbefragungen haben gezeigt, dass sich Jüngere zwar stark für Politik interessieren, aber wenig für Parteien. Erst mit zunehmendem Alter bildet sich etwas, das Christian Martin Parteineigung nennt. Das Wahlverhalten festigt sich und man wird zum Stammwähler. In aktuellen Studien sieht Christian Martin Hinweise, dass Menschen unter 25 Jahren sich wenig für traditionelle Formen politischen Engagements interessieren, also für die Mitarbeit in Parteien oder den Besuch von Bürgersprechstunden. Stattdessen suchten sie andere Formen, um politische Forderungen zu stellen, etwa Demos für mehr Klimaschutz.
Das ist auch eine Frage der Mobilisierung. Also wie kann dieses politische Interesse mobilisiert werden und dann eben vielleicht auch kanalisiert in die kommunalpolitische Arbeit? Es gibt natürlich andere Bereiche des Politischen, die vielleicht dann attraktiver sind, zum Beispiel eben auf Landesebene oder eben auch im Bund.
Hinzu kommt offenbar die Frage, wie vereinbar ist kommunalpolitisches Engagement mit Arbeit und Privatleben? Stichwort keine Zeit. Stefan Holowati von der Segeberger FDP sieht in vielen Gemeinden noch Luft nach oben.
Es gibt durchaus eine ganze Menge Gemeinden, da finden die Sitzungen um 16.30 Uhr statt. Wie soll jemand, der nicht in der Gemeinde arbeitet, rein und raus pendeln, um 16.30 Uhr zu einer Sitzung da sein? Das macht es sehr, sehr unattraktiv, gerade für Menschen, die berufstätig sind, in der Kommunalpolitik tätig zu sein.
In Stufenborn jedenfalls wünscht sich CDU-Bürgermeister Rainer Ahrens mehr politische Konkurrenz. Gerade jetzt, wo Autokratien auf dem Vormarsch seien und die Demokratie häufig auf dem Rückzug, könnten kleine Gemeindevertretungen die Basis für die Demokratie legen, meint er.
Das ist langfristig eine Katastrophe, würde ich sagen. weil es auch den Zwang zum Konsens in der verbleibenden Partei untergräbt, weil man wahrscheinlich schneller zu einer einheitlichen Meinung kommt, wenn die Gegenseite auch drängt und das auch präsentiert. Also dieser Wettstreit zum Kompromiss, zum Konsens, ich sehe das ein bisschen kritisch. Also ich kann ja gerne ein paar Sitze abgeben um den Preis, dass da andere mitmachen und auch Verantwortung mit übernehmen. Nicht nur quaken und nölen, sondern eben auch Verantwortung übernehmen und auch konstruktiv Probleme angehen.
Arendt sieht die Demokratie als einen Wettstreit der Ideen. Wer den in Stufenborn gewinnt, ist zumindest bei dieser Wahl klar, weil es keine Konkurrenz mehr gibt. In den 5 Jahren bis zur nächsten Wahl könnten sich neue Gruppen zusammenfinden und zur Wahl stellen, hofft der Bürgermeister. Der Satz, das haben wir ja schon immer so gemacht, hilft jedenfalls nicht, wenn man neue Köpfe für Gemeindevertretungen sucht.
Politischer Nachwuchs fürs Kommunale wird auf dem Land nicht nur in Stufenborn dringend gesucht. Jörn Schaar. Egal ob stilles oder mit Sprudel, die Deutschen trinken jedes Jahr Millionen Liter Wasser aus Flaschen und geben dafür bis zu 2 Euro pro Liter aus, obwohl das Trinkwasser aus dem Wasserhahn fast kostenlos ist. Ein riesiger Markt. Und deshalb sichern sich auch große Handelsketten zunehmend die Mineralwasserquellen, vor allem in Bayern. Aldi Nord zum Beispiel ist neuer Eigentümer der Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH im mittelfränkischen Treuchtlingen. Und eine Edeka-Tochter will im oberbayerischen Siegsdorf die Petrusquelle übernehmen. Viele Bürger sind dagegen. Und warum das viel mit dem Klimawandel zu tun hat, erzählt Ihnen jetzt unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke.
Treuchtlingen im Altmühltal. Gleich neben der Markgrafenkirche ist ein Brunnen mit frischen Blumen geschmückt. Wasser spielt in der 13.000 Einwohnergemeinde in Mittelfranken eine wichtige Rolle. Der Fluss Altmühl meandert durch Treuchtlingen und bringt Touristen auf Kanus und Fahrrädern. Am Stadtrand steht die riesige Abfüllanlage des Mineralwasserkonzerns Altmühltaler. Seit 1. März gehört er zur Handelskette Aldi Nord.
Natürlich ist es ein wichtiger Arbeitgeber und es ist auch ein wirklich wichtiges Unternehmen für Treuchtlingen,
sagt Christina Becker, die Bürgermeisterin der Stadt.
Ich glaube, es ist insgesamt nichts Verwerfliches, wenn man sagt, man gewinnt Mineralwasser von Mineralwasserqualität und füllt das in Flaschen ab.
Dennoch schwingt ein Aber in der Aussage der CSU-Bürgermeisterin mit, denn
unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels und der zunehmenden Trinkwasserknappheit muss man das natürlich kritisch sehen. Und das heißt, Wasser, was aus dem Boden gepumpt wird, muss in gewisser Weise auch sich wieder nachbilden können. Und das ist bei dem tiefen Grundwasser, um das es ja jetzt geht, kritisch zu sehen, weil die Neubildungsrate halt sehr, sehr gering ist.
Der Mineralwasserabfüller Altmühltaler pumpt tiefen Grundwasser ab. Das Juliane Thiemet, die stellvertretende Geschäftsführerin des Bayerischen Gemeindetages, so beschreibt.
Tiefengrundwasser erkennen wir daran, dass sich das Grundwasser sehr langsam regeneriert, also zwischen 20 und 2000 Jahren. Und wir betrachten dieses Tiefengrundwasser als Schatz unter der Erde. Was macht man mit dem Schatz? Man beschützt ihn und man legt ihn auch quasi in einen Tresor. Also man möchte ihn nach Möglichkeit für die nächsten Generationen zurückhalten.
Das wollen auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger im Altmühltal. Wer am Treuchtlinger Brunnen fragt, ob weiterhin Tiefengrundwasser für Mineralwasserflaschen gefördert werden soll, der hört überwiegend die Meinung,
dass man es auf jeden Fall stoppen sollte, weil es ist ja praktisch das Wasser von den Menschen hier. Also warum soll man dann hier das Wasser wegnehmen und vielleicht woanders hin transportieren?
Es geht nicht, dass die Konzerne die Oberhand übers Wasser haben. Das geht nicht.
Wir haben Zeiten, wo Sahara-Wind ist und es ist knochentrocken.
Die Region Mittelfranken war nie besonders regenreich. Aber seit einigen Jahren leidet sie besonders unter Niederschlagsmangel. Infolge des Klimawandels, sagen Meteorologen. In ganz Bayern sind die Grundwasserstände laut Bayerischem Gemeindetag in den letzten 20 Jahren um 25% zurückgegangen. Nicht nur die Treuchtlinger Bürgermeisterin Becker fragt sich:
Ist es wirklich gerechtfertigt, dass Wasser in Trinkwasserqualität im Garten verwendet wird oder in Autowaschanlagen oder für sonstige Zwecke? Und ich glaube, da werden die Leute jetzt einfach sensibler und sensibler. Und das hat aber dann wirklich nicht nur was mit Altmühltal oder mit Aldi Nord zu tun, sondern insgesamt mit unserem Umgang mit Wasser.
Wobei sich viele Treuchtlinger schon ärgern, dass Aldi für das Wasser nicht mal zahlen muss. In Bayern gibt es, anders als in den meisten anderen Bundesländern, keine Wassernutzungsgebühren. Der Schatz aus dem tiefgelegenen Sandsteinkeuper ist für den Handelsriesen also kostenlos. Juliane Thiemet vom Bayerischen Gemeindetag kritisiert die aktuelle Rechtsprechung.
Die Mineralwasserkonzerne haben eine Mineralwasserverordnung auf ihrer Seite. Und die Mineralwasserverordnung gibt ihnen den Zugang zu diesem tiefen Grundwasser. Und das ist etwas, wo wir jetzt für die öffentlichen Wasserversorger sprechend sagen, das kann nicht sein, Leute. Also entweder darf niemand runter oder die öffentliche Wasserversorgung bleibt auch unten. Da ist einfach im System ein Bruch drin.
Vor 3 Jahren schickte sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an, diesen Bruch zumindest teilweise zu kitten. Er kündigte an, auch in Bayern Wassernutzungsgebühren einzuführen, um Bürger und Unternehmen zum Wassersparen zu animieren. Doch dann machte Söder einen Rückzug. Im Oktober sind in Bayern Landtagswahlen. Da will Söder nicht als Abgabenerhöher dastehen. Und im Altmühltal? Kann Aldi Nord dort weiter Tiefengrundwasser aus dem Sandsteinkeuper unter Treuchtlingen anzapfen? Die jahrelangen Bürgerproteste haben Wirkung gezeigt. Denn Anfang 2026 laufen die Wasserrechte aus, die der Landkreis dem Unternehmen Altmühltaler gewährt. Und unter dem Druck der Öffentlichkeit soll Altmühltaler zukünftig kein Tiefengrundwasser mehr abpumpen, sondern Wasser aus höheren Schichten nutzen. Derzeit laufen Probebohrungen. Geschäftsführer Andreas Pascher erklärte neulich nach einer Bürgerversammlung, sein Unternehmen wolle trotz der Übernahme durch Aldi Nord zukünftig keine größeren Wassermengen fördern.
Nein, wir wollen tatsächlich die Höhe der jetzigen Entnahmerechte über 250.000 Kubik jährlich beibehalten. Das ist das Ziel. Das Wasser zeigt Mineralwasserqualität und erste Hochrechnungen zeigen auch, dass die Quantität ausreichend ist, um es für uns nutzbar zu gestalten.
Genaue Analyseergebnisse stehen aber noch aus. Auf der Homepage des zuständigen Landratsamtes Weißenburg finden sich bisher nur veraltete Daten. Bürgermeisterin Becker mahnt Offenheit an.
Transparenz ist ganz, ganz wichtig, dass wirklich jeder weiß, was gerade passiert. Wenn jetzt 2 Vertragsparteien einen privatrechtlichen Vertrag abschließen, dann wird man nicht alles sofort öffentlich machen können. Aber das größtmöglichste Maß an Transparenz muss gewährleistet werden, gerade bei so einem sensiblen Thema. Und ich glaube, dann können wir auch eine ganz gute Lösung finden.
Wobei sowohl Christina Becker als auch Juliane Thiemet vom Bayerischen Gemeindetag finden, dass die Bürgerinnen und Bürger statt Mineralwasser aus Flaschen viel häufiger Wasser aus der Leitung trinken sollten.
Was aus den Leitungen kommt, das ist ja so ein hohes Gut. Das ist immer Wasser in Trinkwasserqualität. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Wenn Sie sich überlegen, dass Wasser aus der Leitung ja pro Kubikmeter abgegeben wird. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter. Und jetzt, wenn eine Familie dafür 2 Euro zahlt für 1000 Liter, dann ist natürlich da eine unglaubliche Verdienstmarge drin, wenn man für den gleichen Preis auch nur 1 Liter verkaufen kann. Und die Bürger kaufen das, statt einfach das Wasser aus der Leitung zu nehmen.
In Treuchtlingen trinken schon längst viele Bürgerinnen und Bürger das Wasser aus der Leitung. Ganz ohne Abfüllanlage und Kisten schleppen. Ist genauso gesund, spart Geld und schont die Umwelt.
Handelsketten zapfen die Trinkwasserressourcen in Bayern an. Doch im mittelfränkischen Treuchtlingen regt sich Widerstand. Michael Watzke berichtete. Völklinger Hütte im Saarland ist das einzige vollständig erhaltene Eisenwerk, das deshalb auch Weltkulturerbe ist. Am morgigen Freitag feiert sie ihren 150. Geburtstag und das Fest wird das ganze Wochenende weitergehen. Doch die Völklinger Hütte hat eine ambivalente Geschichte. Zum einen stand sie immer für technische Innovationen. Sie hat das Saarland zu einem bedeutenden Industriestandort gemacht. Aber hier wurden auch Waffen produziert und Zwangsarbeitende eingesetzt. Außerdem hatte die Umwelt ziemlich zu leiden. Unsere Landeskorrespondentin Anke Schäfer über Licht und Schatten einer Saarländer Institution.
Tief im Bauch der Völklinger Hütte, genauer im Bauch der Sinteranlage, dort wo bis zur Stilllegung der Hütte im Jahr 1986 der gesammelte Erzstaub stark erhitzt und zusammengebacken und so wiederverwertbar gemacht wurde, hier unten in der Dunkelheit werden unablässig die Namen der 12.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg geflüstert. Sie haben in der Hütte geschuftet, um das Eisen zu produzieren, mit dem der Krieg gegen ihre Heimatländer geführt werden konnte. Die geflüsterten Namen sind Teil einer begehbaren Installation, die der 2021 verstorbene französische Künstler Christian Boltanski für das Weltkulturerbe geschaffen hat. Man tritt ein in einen Raum, dessen Wände aus aufeinander gestapelten, verrosteten Karteikästen bestehen, die bis unter die Decke reichen. In der Mitte dieses Raums ist ein großer Haufen schwarzer Kleider aufgetürmt. Darüber baumelt eine grelle Lampe. Und im Ohr hat man immer diese geflüsterten Namen. Der Generaldirektor der Völklinger Hütte, Ralf Beil.
Ein sehr starkes Werk, was ich jedem nur ans Herz legen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte.
Das Thema Zwangsarbeit gehört zu den dunklen Kapiteln in der nunmehr 150-jährigen Geschichte der Völklinger Hütte. Sie ist das weltweit einzige noch vollständig erhaltene Roheisenwerk aus dem 19. Jahrhundert. Verantwortlich für die Beschäftigung der Zwangsarbeiter war der Montanunternehmer Hermann Röchling. Er übernimmt die Hütte 1898 von seinem Vater. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg wird er in Frankreich als Kriegsverbrecher verurteilt. Er hatte Zwangsarbeiter beschäftigt und den Großteil des Roheisens für die Stahlhelme, aber auch für Granaten geliefert. Im Zweiten Weltkrieg gelingt es ihm wieder, vom Krieg zu profitieren. Wieder beschäftigt er Zwangsarbeiter. Ralf Beil sagt, Hermann Röchling war
sehr, sehr früh wirklich ein ganz massiver Parteigänger des Nationalsozialismus und hat dann natürlich auch große Aktionen durchgeführt, dass dann eben Zwangsarbeiter wirklich sprichwörtlich aus ganz Europa her gezwungen wurden. Die Aktionen, die im Osten durchgeführt wurden, hießen wirklich buchstäblich Röchling-Aktionen, weil er ja der Chef war der Reichsvereinigung Eisen und Stahl und das also wirklich verantwortet hat, dass die dann natürlich nicht nur in Völklingen, sondern auch im Ruhrgebiet und überall sonst eingesetzt wurden.
Die ständige Ausstellung Die Röchlings und die Völklinger Hütte, ganz in der Nähe der Boltanski-Installation, also auch im dunklen Bauch der Sinteranlage zu sehen, beleuchtet diese Zusammenhänge natürlich auch jetzt während der Festwoche 150 Jahre Völklinger Hütte. Ralf Beils Büro hat nichts Dunkles. Durchs geöffnete Fenster blickt man auf bewaldete Hügel. Das Saarland ist sehr grün. Und auch auf dem Hüttengelände selbst erobert sich die Natur über 30 Jahre nach der Schließung des Eisenwerks ihren Platz zurück.
Das ist ja das Schöne an dieser Anlage, dass sie eben nicht nur Industrie, Kultur, Geschichte, Kunst, sondern auch eben Natur beinhaltet, was für uns ja sehr wichtig ist, auch zeigt, wie die Selbstheilungskräfte hier gehen. Wir sind ein Monument wirklich für das Anthropozän, ein Mahnmal auch für das, was man anrichten kann bei Menschen, Stichwort Zwangsarbeitern oder Natur, Sprichwort Umweltverschmutzung, aber auch wie die Heilungskräfte wieder gehen können. Das ist faszinierend zu sehen und zeigt auch von der Überlebenskraft, die viel größer ist als die von uns, würde ich sagen, als Menschen.
Ralf Beil, seit 2020 Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, hat zuvor unter anderem das Kunstmuseum Wolfsburg geleitet. Er ist hörbar begeistert von seinem Arbeitsplatz. Durchs Fenster sieht er nicht nur grüne Hügel und die rostige Hütte, sondern auch den Völklinger Rathausturm. Erst war da die Hütte, dann entstand die Stadt. Strahlt das UNESCO-Weltkulturerbe heute positiv auf die Industriestadt Völklingen aus? Eher nicht. Und das sei auch kein Wunder, sagt Ralf Beil. Immerhin würden die Menschen manchmal den ganzen Tag auf den 7 Kilometern Besucherwegen in der Hütte verbringen. Danach wäre ihnen nicht mehr nach Stadtbummel, meint er. Die Stadt Völklingen hätte aber Möglichkeiten, sich attraktiver zu machen, zum Beispiel durch eine Waterfront.
Da ist eben ein Terrain, das ist der einzige Ort an der Saarschiene, wo die Autobahn nicht direkt an der Saar längs läuft. Und da sind Meisterhäuser, die schon lange saniert werden müssen. Für uns wäre das ein ganz großes Anliegen, weil es gehört zum Weltkulturerbe. Es sind höher gestellte Angestellte, die dort gewohnt haben. Und da hat man eine wunderbare Sicht auf sozusagen das Weltkulturerbe. Es gibt Perspektiven, aber von meiner Seite aus ein bisschen ein Irrglaube, dass Tourismus so funktionieren könnte, dass die Leute dann auch noch 10 Euro in ja im Moment noch gar nicht so richtig vorhandener Gastronomie und Hotels lassen.
Natürlich kann es Ralf Beil als Generaldirektor des Weltkulturerbes nicht egal sein, was aus der hochverschuldeten Stadt wird. Aber die Zukunftsverantwortung, so sagt er, liege ja nicht bei ihm. Er trägt die Verantwortung für die Hütte. Und da will er, um sie nach dem 150. Geburtstag zukunftsfit und umweltfreundlich zu machen, unter anderem Photovoltaik aufs Dach bauen.
Wir haben das natürlich als ganz großes Thema, denn wenn wir hier ganz viel Energie eingesetzt haben, auch verschwendet haben, um wieder Neues zu produzieren, ist es natürlich ganz natürlich, dass wir auch wieder was zurückgeben wollen. Und wir haben 10.000 Quadratmeter Dachfläche, auf denen wir potenziell Photovoltaik anbringen könnten. Aber uns fehlt tatsächlich da noch ein bisschen die Unterstützung vom Saarland, dass eben wir wirklich das realisieren können.
Insofern hofft Ralf Beil auf ein fortschrittliches saarländisches Klimaschutzgesetz. Die saarländische Landesregierung ist gerade als letztes westliches Bundesland dabei, ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden.
Weil wir das, glaube ich, jetzt machen müssen. Photovoltaik ist tatsächlich, denke ich, eine Technologie, die ist so ausgereift, da kann man nicht ganz so viel falsch machen.
Und das ist doch auch beruhigend. Die Völklinger Hütte feiert ihren 150. Geburtstag. Anke Schäfer berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Susanne Arlt, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.